Ich bin der Michael, ja. Ich soll jetzt gleich hier sprechen, aber ich warte, bis der Günther mir das gibt. Ach, das schöne Täschle.
So, was ist das? Ein Blutdruckmessgerät, was ist das? Ja? So, also, wenn jetzt jemand Fotos macht von mir und das irgendwo teilt, vielleicht könnt ihr irgendeinen Pfeil hinmachen, dass ich nicht immer so rumlaufe. Gell? Ich mache das Günther zuliebe. Gell? So, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ist für mich immer ganz, ganz komisch, auf dem Marktplatz zu sprechen und ist nicht ganz so einfach. Da laufen Leute vorbei, manche denken sich, die spinnen doch oder was machen die da oder interessiert mich nicht. Was machst du jetzt? Jetzt spiel deine Nebenher, oder? Ja. Ich bin beauftragt worden, einen Teil meiner Geschichte zu erzählen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ja. Ich bin seit 30 Jahren so unterwegs. Ich gehe in Gefängnisse rein, in Jugendarrestzellen. Die ersten Fans kommen schon. So, ich habe schon gedacht, die ersten Fans wollen irgendwas von mir. Ja. Ja, ich bin seit 30 Jahren so unterwegs. Ich gehe in Schulen rein. Ich darf am Bett von Sterbenden sitzen und bei Obdachlosen, Drogensüchtigen und heute bei euch. Ja, das ist so meine Welt. Es kommen immer mehr Fans. Ja. Das ist wie früher bei der Hitparade. Wer kennt die Hitparade noch? Da kamen die Leute, haben immer Rosen gebracht, gell, und mitten beim Gesang. Ja. Also, ja, ich habe eine sehr heftige Geschichte und ein Maler wurde mal gefragt, wie er es schafft, Licht in ein Gemälde zu bringen. Gehört das dazu, oder? Ja. Ach so, stimmt noch. Ja, ich lasse mich immer so leicht außer Konzentration bringen, weil ich hatte vor 4 Jahren einen schweren Herzinfarkt. Und seitdem habe ich Konzentrationsstörungen. Ich kann ganz offen über Schwächen, über Niederlagen sprechen, über Ängste. Ich habe da kein Problem mehr damit. Wenn man heute in Baden-Württemberg einen Mann fragt, wie geht's dir, wisst ihr, was der sagt? Das passt schon. Das passt schon übersetzt. Das möchte ich hier gar nicht aussprechen, was das heißt. Die meisten Männer geben nämlich gar keinen Einblick in ihr Herz. Niemand darf wissen, wie es ihnen wirklich geht. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und darüber, genau über diese Dinge möchte ich heute sprechen. Auf dem Flyer steht machtlos. Ich war sehr oft in meinem Leben machtlos. Mein Vater war Alkoholiker und erst heute vor 12 Jahren habe ich mich von ihm verabschiedet. Heute vor 12 Jahren um 11.30 Uhr im Krankenwagen habe ich meinem Vater gesagt, ich liebe dich. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe? Es war 11.30 Uhr. Und ich habe 2 Dinge geerbt von meinem Vater, seine Mütze und seine Armbanduhr. Und seine Armbanduhr, da habe ich später mal drauf geschaut, die ist um 11.30 Uhr stehen geblieben. Vielleicht bleibt so mancher, der heute vorbeiläuft, auch stehen, um inne zu werden, um mal nachzudenken. Während der 2 Jahren Corona-Pandemie und den Lockdowns sind mir viele Menschen beim Spazierenlaufen begegnet. Und ich kam mit den Menschen innerhalb von 1-2 Minuten sofort ins Gespräch und in die Tiefe. Und so oft habe ich die Menschen gefragt, was gibt ihnen Halt in diesen schweren Zeiten? Manche haben gesagt, eine universelle Energie. Da kann ich gar nichts damit anfangen. Hier laufen kleine Kinder rum. Wenn ich sie fragen würde, was gibt dir Kraft und Halt, dann würden sie sagen, Mama und Papa. Manche haben mir gesagt, sie glauben an ein höheres Wesen. Mit einem höheren Wesen kann ich auch nichts anfangen. Ich brauche nämlich einen, der da ist. Und wer hält dich, wenn dich keiner mehr hält? Manche hatten ihre Glücksbringer und ich frage mich, woher bringen Glücksbringer ihr Glück? Gott nahe zu sein ist mein Glück. Der Name Gottes heißt ja übersetzt, Yahweh, ich bin für dich da. Ich bin für dich da. Und wie oft habe ich das am Sterbebett von Menschen erleben dürfen, dass sie nach diesen Ich bin für dich da, Gott, gerufen haben. Gestern war ich auf einer Beerdigung von einem Jugendfreund. Als ich ihn vor 6 Wochen zum letzten Mal gesehen habe, einen Tag bevor er ins Hospiz ging, da haben wir uns in den Arm genommen. Das können wir heute fast gar nicht mehr. Wie schwer tun wir uns Männer, einander in den Arm zu nehmen. Wie schwer tun sich Väter, die 70, 80, 90 sind, ihre erwachsenen Söhne in den Arm zu nehmen. Als ich meinen Vater nach unserer Versöhnung, 2 Jahre nach unserer Versöhnung in den Arm nahm, da stand er so da. Er konnte nicht damit umgehen. Aber Waldemar habe ich in den Arm genommen. Waldemar und ich, wir haben uns gegenseitig gesegnet. Waldemar und ich, wir haben uns gegenseitig gesagt, dass wir uns lieb haben. Und immer wieder, wenn ich auf Beerdigung gehe, denke ich mir, am Schluss legen sie immer die Schleifen hin, die Grenze. Da steht drauf, Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden, da muss ich also sterben, damit ich endlich meinen Frieden habe, oder? Reicht es nicht, wenn ich dich kenne? Wenn ich mit dir arbeite? Wenn ich dich in meiner Nachbarschaft habe? Wenn ich dir begegne? Das Zweite, was auf den Schleifen draufsteht, ist in Dankbarkeit. Können wir nicht heute dankbar sein? Wenn ich mir manchmal vorstelle, was unsere Lehrer heute aushalten müssen, ja? Was, wie oft die eine Breitseite von den Eltern bekommen, du? Wie wäre es eigentlich mal mit einem Danke? Ein Danke dem Postboten. Ein Danke dem Gemeinderat, dem Kirchengemeinderat. Ein Danke den Lehrern. Ein Dankeschön dem Nachbarn. Einfach ein Danke. Wisst ihr, Dankbarkeit hält uns fern von Bitterkeit. Und wisst ihr, was auf den meisten Schleifen draufsteht? In Liebe. In Liebe. Wenn ich heute den Leuten sage, wer von euch, darf ich mal fragen, hat nur einen Bruder oder eine Schwester, dürft ihr mal strecken. Und wenn ich jetzt fragen würde, welcher eure Geschwister hat in den letzten 4 Wochen von dir gehört, wie sehr du ihn oder sie lieb hast? Die meisten. Ja, einer streckt, danke. Und die anderen würden jetzt sagen, hoffentlich fragt er nicht mich. Wir wünschen uns Frieden zwischen Ukraine, Russland, Amerika, was weiß ich was. Wir schaffen es nicht mal unseren Geschwistern zu sagen, ich hab dich lieb. 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit in Deutschland. Der Herr Müller kommt mit dem Herrn Mayer nicht aus. Und jetzt sollen ganze Länder miteinander auskommen. Das bezweifle ich. Ich hab dich lieb. Wenn so mancher heute von euch diesen Weg geht zu seinen Kindern oder zu seinen Eltern und sagt, ich hab dich lieb, dann kann es passieren, dass sie dich fragen, bist du Psofa? Willst du irgendwas? Und ich hatte mal einen 85-jährigen Mann, das war in Stuttgart nach meinem evangelischen Männervesper, der rief um 23, die Vorgeschichte war diese, dass er gesagt hat, du hast heute mein Herz berührt. Aber weißt du, hat er gesagt, ich habe auch noch einen Sohn, der ist 63, der Alfons. Und wir Schwaber können nicht sagen, dass wir uns lieben. Übrigens, in der Schweiz hat man mir gesagt, die Schweizer können es auch nicht. Die Sachsen können es auch nicht. Und ihr? Könnt ihr Liebe aussprechen? Dann habe ich den Franz gefragt, sei Franz, wenn dein Sohn heute Nacht stirbt, würdest du es bereuen, dass du es nie gesagt hast? Dann schaut er mich an und sagt, Kerle, dann rufe ich jetzt auch. Weil wenn ich es heute nicht mache, dann mache ich es nie. Und so rief der 85-jährige Franz seinen 63-jährigen Sohn, komm, ich gib's deinem Papa. So, ist er leer? Ist das für dich, oder? So, danke, soll ich sagen. Der 85-jährige Franz rief seinen 63-jährigen Sohn am Samstagabend an. Ich versuche, das Telefongespräch einigermaßen wiederzugeben. Alfons, hier ist der Vater. Vater, es ist mitten in der Nacht. Ist was passiert? Und der Vater sagt, Kerle, da ist eine Sache, die muss ich mit dir reden. Es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe ich dich, Alfons. Dann war Stille am Telefon. Dann fragt der 63-jährige Sohn seinen Vater, Vater, musst du sterben? Wenn du Liebe aussprichst, ist die Welt verwundert. Sprichst du über Energiekosten, über das Klima, über Corona, über das Wetter, über Fußball, das geht. Aber ich hab dich lieb. Da schaut die Welt dich komisch an. Ist schon seltsam, oder? Ich darf heute über Liebe sprechen und über meinen Papa sprechen. Über meinen irdischen Papa und über den Papa aller Papas. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, denn viele der Väter sind gegangen. In Deutschland wachsen aktuell 15 Millionen Kinder in geschiedenen Ehen auf. 15 Millionen Kinder. Ein deutscher Durchschnittsvater, ich habe mir das nicht ausgerechnet, das habe ich gelesen, verbringt mehr Zeit mit der Pflege seines Autos wie mit seinen Kindern. Wahnsinn. Auch ich bin schuldig geworden an nicht gebrachter Liebe. Übrigens, Sterbende bereuen sehr oft die Dinge, die sie nie getan haben. Ich darf heute über meinen irdischen Papa sprechen, der vor 12 Jahren gegangen ist, am 11.07.2010. Und 4 Wochen bevor er starb, hat er zu mir gesagt, du darfst unsere Geschichte erzählen. Denn unsere Geschichte war immer öffentlich. Mein Vater war der stadtbekannte Säufer. Mein Vater war im Gefängnis. Mein Vater war ein gefährlicher Mann. Und mein Vater hat mich mit 3 Sätzen großgezogen. Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Ich werde in Kürze 52 und auch wenn ich Gott lieb habe, es gibt Tage, da kenne ich meinen Wert gar nicht. Es gibt Tage, da denke ich, ich bin der größte Versager. Im Übrigen denke ich mir, ihr könnt mein Leben auch einfacher haben. Ihr könnt jetzt am Samstagabend auf der Couch liegen, eine Serie anschauen. Man müsste nicht Angst haben, dass mir 2, 3 Leute wieder eine E-Mail schicken. Oder dass 2, 3 Stück aufstehen und wieder schreien, habe ich alles schon erlebt. Aber ich bringe die beste Nachricht auf der ganzen Welt. Es gibt keine schönere Nachricht, wie den Menschen zu sagen, Gott hat dich so lieb. Und alles, was du Böses getan hast oder die Liebe, die du nicht gegeben hast, er hat es dir abgenommen. Du bist geliebt, so wie du bist. Die schönste Nachricht, du bist nicht allein. Wie oft habe ich von Menschen gehört, ich habe keinen Menschen. Ich habe niemanden mehr. Ich habe in 15 Jahren Sicherheitsdienst viele Weltstars kennenlernen dürfen. Viele Menschen, die viel Erfolg hatten. Ich war bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich war mit Nena unterwegs, mit Dieter Bohlen, mit Mohammed Ali. Ich habe viele Leute erlebt an der Hotelbar, in meinem Auto oder irgendwo in der Einsamkeit. Und eines habe ich feststellen dürfen. Die erfolgreichen Menschen sind nicht die glücklichen Menschen. Glücklich sind die Menschen, die auf Gott vertrauen. Ich wünsche keinem einzigen Menschen Erfolg. Keinem einzigen. So bösartig kann ich gar nicht sein, um dir Erfolg zu wünschen. Die meisten, die ich kennengelernt habe, die erfolgreich waren, die waren nicht glücklich. Was ich euch wünsche, ist, dass du glücklich bist. Glücklich sind die Menschen, die auf Gott vertrauen. Sie sind wie Bäume, die nah am Wasser stehen und zur rechten Zeit ihre Frucht bringen. Bist du glücklich? Ich frage mich auch nicht in der Erziehung meiner Tochter, auf welcher Schule sie erfolgreich wird. Nein, wo wird sie glücklich? Sie ist 13. Ich frage mich auch nicht, wenn ich sie unterstütze oder wir als Eltern, welchen Beruf sie ausüben wird, wo sie erfolgreich wird. Das interessiert mich nicht. Wo wirst du glücklich? Ein Freund von mir, der Uwe, und ich darf das öffentlich erzählen, dessen Sohn hat jetzt 13, 14 Tage um sein Leben gekämpft. 13, 14 Tage, der Sohn ist eh schon schwer erkrankt, körperlich, geistig, eine Unterversorgung, Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt gehabt. Und sein Sohn war jetzt 13, 14 Tage so krank, dass er nichts mehr gegessen und getrunken hat. Am 14. Tag nimmt der Kleine zum ersten Mal wieder Wasser zu sich und isst eine Spaghetti. Der Vater bricht in Tränen zusammen und liegt auf dem Boden und kniet auf dem Boden und dankt Gott. Ich bin glücklich und dankbar, dass mein Kind wieder Wasser zu sich nimmt und eine Nudel isst. Und heute sind Eltern verärgert, wenn das Kind statt eine 1 oder 2 eine 4 nach Hause bringt. Meine Familie wäre vor 12 Jahren fast beim Autofall gestorben. Ich habe 2 Stunden nicht gewusst, ob meine Frau und meine Tochter noch leben. Die einen schweren Autounfall hatten, an diesem Tag ist ein lieber Mensch gestorben in unserem Auto. Hätte mir damals einer gesagt, deine Tochter wird überleben, aber die wird eine Katastrophe in der Schule sein und jeden Tag 5, 6 heimbringen. Ich hätte gesagt, das ist völlig in Ordnung, das nehme ich. Ich bin glücklich, dass sie lebt. Heute müssen wir erfolgreich sein, die Ersten, die Besten, die Schönsten. Wir dürfen nicht mehr verlieren, wir dürfen nicht mehr versagen. Es passt schon. Zu meiner Tochter sage ich immer, ich wünsche mir nur eins, dass du dein Bestes gibst. Mehr geht nicht. Du darfst verlieren. Wir alle dürfen verlieren. Wir alle dürfen verlieren. Ich habe kommenden Samstag an dem Ort, wo ich herkomme, ein kleines Fußball-Tischkicker-Turnier. Da haben mal 32 Mannschaften mitgemacht und heute ist es so, wenn irgendwo ein Turnier stattfindet, dann sind jetzt alle Sieger. Alle sind Sieger. Da gibt es eine Urkunde für den 84. Sieger. Nein, es gibt nur einen Sieger. Und die anderen haben verloren. Aber verlieren bedeutet nicht, dass du ein Verlierer bist. Du hast nur verloren. Du darfst verlieren. Und manche sagen, der zweite Platz ist der erste Verlierer. Na und? Aber es bestimmt nicht deinen Wert. Du bist kostbar und wertvoll, steht in der Bibel, weil Gott dich lieb hat. Nicht, weil du so toll Fahrrad fahren kannst, weil du ein tolles Haus hast, weil du drei Autos hast, weil ich hier einen Vortrag halte. Das interessiert keinen Menschen. Gott liebt dich so, wie du bist. So, wie du bist. Seht ihr, diese drei Sätze, die mein Vater mir immer wieder zugesagt hat, die plagen mich ja heute noch. Nicht mehr so sehr, aber sie plagen mich noch. Ihr Lieben, ich bin so arm aufgewachsen, dass es sich nur Leute vorstellen können, die die Nachkriegszeit erlebt haben. Wir schliefen zu fünft in einem Raum, bis ich 14, 15 Jahre alt war. Eine Dusche im Badezimmer hatten wir nicht, wir haben uns einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Das Haus, dieses mittelalterliche Bruchbude, stand genau an der Hauptstraße. Mein Vater ging nicht zur Arbeit, aber jeden Tag in die Wirtschaft. Sagt man das hier auch, Wirtschaft? Mein Vater ging jeden Tag in die Wirtschaft. Manchmal fragen mich die Leute, was war dein Vater vom Beruf? Sage ich, Wirtschaftsprüfer. Ja? Der war Wirtschaftsprüfer. Ja klar. Da hat er den Bärenwirt geprüft, dann das Lamm und den goldenen Hirschen. Ja, waren alles super. Ja? Mein Vater ging morgens um 9 Uhr aus dem Haus und kam um 12 Uhr, 13 Uhr nach Hause und er lag den Rest vom Tag auf dem Sofa. Wenn er nicht heimkam, hat meine Mama gesagt, so jetzt holst du der Vater. Der hat sich auch riesig gefreut, wenn ich in die Kneipe reinkam. Ich wurde geschlagen, ich wurde getreten, ich wurde bespuckt. Und doch, ihr Lieben, ich bin evangelisch getauft und bin aber in der katholischen Kirche groß geworden, weil die 100 Meter von meinem Haus weg war. Und in dieser kleinen Kirche gab es den gegeißelten Christus in Lebensgröße. Da bin ich als kleiner Junge hin und habe Händchen gehalten. Ich habe ihm gesagt, heute haben sie mich geschlagen, durchs Dorf gejagt, sie haben mich angespuckt. Und mir war jedes Mal, als würde er sagen, da kenne ich mich aus. Mit mir haben sie dasselbe gemacht. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich fast jeden Tag 5 Leute gegen mich gehabt. Seht ihr, diejenigen, die andere quälen, die wurden auch gequält. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Bei jeder Schlägerei kann ich dir sagen, der anfängt, den haben sie auch wehgetan. Geh hin und knuddel ihn, wenn es möglich ist. Ein ganz armes Menschlein. Und was tun die Frauen sich heute an? Unfassbar. Was Frauen sich heute antun. Wisst ihr, die Frau von heute quält sich anders. Früher haben sie nur den Haaren gerissen und blöde Kuh gesagt. Heute beschließen sie, mit der Dummkuh reden wir nichts mehr. Ich komme in Schulklassen rein, da haben die Mädels ausgemacht, mit der reden wir nichts mehr. Das ist das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst. Für mich bist du gestorben. Für mich existierst du gar nicht mehr. Und was ist mit den Jungs heute? Wir wollten doch mal Helden sein. Ich war ein Freund von Filmen wie Braveheart, Highlander, Winnetou, Robin Hood. Da hat immer irgendeiner die anderen beschützt. Was machen sie heute? Heute spielen wir stundenlang PlayStation, Xbox, Landwirtschaftssimulation, Fortnite. Unfassbar. Und ihre wahren Sehnsüchte werden gar nicht mehr gestillt. Dann hackt man auf einem herum, zu viert und zu fünft und denkt, dass es eine tolle Sache ist. Aber heute weiß ich, diejenigen, die das tun, denen hat man auch wehgetan. Ich habe die Geschichte der 4, 5 Jungs später mitbekommen und ich verstehe, warum Jesus sagt, liebe deine Feinde. Tu wohl denen, die dich hassen und segne die, die dich beleidigen und verfluchen. Denn jene, die Gewalt ausüben und lieblos sind, leiden an einem Mangel an Liebe. Was für ein Akt, diese Menschen zu segnen und sie zu lieben. Als der Judas Jesus verriet und ihm im Garten Gethsemane begegnete, in diesem Garten durfte ich schon 3-mal sein, wisst ihr, wie Jesus ihn angesprochen hat? Mein Freund. Und davor hat er ihm noch die Füßlein gewaschen. Er hat Füßlein gewaschen, obwohl er wusste, sie laufen alle weg. Was für ein Gott. Und die Welt sagt zu mir, das ist doch eh alles. Wir glauben alle an dasselbe. Ist das wirklich so? Ein Gott, der Füßlein wäscht. Hände, die Sterne im Himmel setzen und Planeten ihre Bahnen gab, grubeln zwischen den staubigen Zehen seiner Freunde. Und so einen Gott soll es ein zweites Mal geben. Ein Gott, der dem Petrus Frühstück macht und fragt ihn, hast du mich lieb? Es gibt keine größere Liebe denn die. Gibt keine größere Liebe wie die. Der Gott, an den ich glaube, hat von sich behauptet, dass er das Licht der Welt ist. Das Licht der Welt stirbt auf Golgatha in Dunkelheit. Der Gott, an den ich glaube, sprach von sich, ich bin das Wasser des Lebens. Das Wasser des Lebens rief auf Golgatha, mich dürstet. Wisst ihr wonach? Nach deiner Liebe. Er hat auch an dich gedacht, als er sprach, es ist vollbracht. Der Odem des Lebens erstickt qualvoll an einem römischen Holzkreuz. Was für ein Gott. Der Gott, dessen Name Ich Bin für dich da ist, stirbt allein und verlassen. Niemand war für ihn da. Er war der Allerverachtetste. Haben sie dich mal verachtet? Sprich mit Jesus. Ich weiß, manche lachen heute über Jesus, ignorieren ihn in Gleichgültigkeit. Und doch ist er für mich und für alle Menschen, die es wollen, die Stillung aller menschlichen Sehnsucht. Verletzte Menschen, verletzten Menschen. Er hat alle Verletzungen der Welt auf sich getragen. Auch für jene, die mich quälten in der Schule. Später, wie gesagt, habe ich mir die Geschichte der 4, 5 Jungs angeschaut und ich habe sie verstanden. Und ihr müsst gut aufpassen, was ich jetzt sage. Verstehen bedeutet nicht einverstanden sein. Ich verstehe meinen Vater, warum er getrunken hat, aber ich war nicht einverstanden damit. Ich verstehe ihn, dass er mich geschlagen, getreten und bespuckt hat. Ich bin aber nicht mit den Handlungen einverstanden. Zu meinem 9. Geburtstag, 8 oder 9, ich weiß nicht ganz genau. Ich habe ja am 6. September Geburtstag. Ich sage das deshalb, weil da waren noch Ferien. Und ich war so ungefähr um 9 Uhr im Wohnzimmer drin und mein Vater kam rein. Und ich habe mir gedacht, Geburtstage sind ein bisschen wie Weihnachten. Ich hatte immer so die Hoffnung, dass an Geburtstagen und Weihnachten die Leute anständiger mit ihr umgehen. Habe ich heute noch für die Welt. Ich denke mir, in Advent muss doch was passieren mit den Leuten. Und die feiern doch Weihnachten und das ist doch der Geburtstag von Jesus. Aber es interessiert ja die meisten auch nicht mehr. Aber da geht man doch liebevoller miteinander um. Und aus dieser Sicherheit heraus, aus diesem Gefühl, habe ich meinen Vater gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Weil ich dachte, ich kann mir das erlauben, jetzt zu fragen. Und dann spuckt er mir ins Gesicht. Und er fragt mich auch noch, reicht es oder willst du noch mehr? Ich habe gesagt, Baba, das reicht. Ich weiß noch, die Älteren von euch werden dieses Lied kennen. Ich stand dann in dieser kleinen Bruchbude drin. Es hat geregnet und dann kam ein Lied aus dem Radio. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Kennt es jemand noch, das Lied? Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Die Tränen liefen runter, die Spucke lief runter. Und ich habe die Tränen und die Spucke demjenigen gezeigt, der auch geweint hat. Jesus hat auch ab und zu geweint. Der wurde auch bespuckt. Seht ihr, ich habe dann Zeit meines Lebens immer Kampfsport machen müssen. Kampfsport, ach Winnie, Kampfsport, den ganzen Tag Kampfsport. Ich habe mir mal ein paar Biografien angeschaut von berühmten Menschen, denn ich habe in einem schlauen Buch gelesen, ich lese manchmal schlaue Bücher. Nur dünne. Dicke Bücher sind nichts für mich. Ja. Und wenn es geht, müssen da ein paar Bilder drin sein. Ja. Und in diesen schlauen Büchern einer Traumatherapeutin steht drin, 90% aller erfolgreicher Menschen haben nur einen Lebensantrieb, einen einzigen Lebensantrieb. Meinen Eltern, ganz besonders meinem Vater, dem zeige ich es. Jetzt könnte ich euch ein paar Biografien nennen, ein paar mache ich, aber es gibt so viele, wo ich mir denke, stimmt. Kennt ihr noch Sylvester Stallone? Ist euch schon mal aufgefallen, der spielt nur einen Film mit, wo man kämpfen muss? Rambo 1, Rambo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20. Rocky 1, 2, 3, 4. Der hat nie bei Rosamunde Pilcher mitgespielt und in der Lindenstraße. Ja, das habt ihr gesehen, ich nicht. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er immer und immer wieder von seinem Vater verprügelt wurde. Cristiano Ronaldo. In einem Interview hat er gesagt, mein Vater war Schwerstalkoholiker. Es gab keinen einzigen Moment, wo ich mit meinem Vater von Mann zu Mann nüchtern sprechen konnte. Er weinte dabei. Arnold Schwarzenegger. Och, die Muskeln. Och, sensationell. Vielleicht, weil sein Vater ihn immer und immer wieder mit dem Gürtel verprügelte. Da braucht man Muskeln. Der junge Mann, der am 23. Oktober 2010 mit ca. 150 Stundenkilometern ins Auto meiner Frau gefahren ist, wo 70 Stundenkilometer erlaubt waren, der musste immer rasen. Ich verstehe das total. Auch die Breitreifen und die Spoiler. Ach, ich verstehe es doch. Sein Vater ging, da war er zwei. Da muss man doch rasen. Irgendjemand muss doch sagen, du bist ein toller Kerl. Ich kenne noch Michael Schanze. 1, 2 oder 3. Kennt ihr die Sendung? Ob du richtig lebst, siehst du, wenn dein Licht ausgeht. Nee, es geht anders, glaube ich. Ja. Sein Vater hat sich das Leben genommen, als ein kleiner Junge war. Zuvor war er der Sohn des Pianisten, danach war er der Sohn vom Selbstmörder. Auf die Frage hin, warum er die ganzen Kindersendungen gemacht hat, hat er gesagt, ich wollte Kindern das Glück bescheren, was ich nie hatte, und meinem Vater zeigen, ich habe es zu etwas gebracht. Und was ist dein Lebensantrieb? Was motiviert dich? Mich hat motiviert, mein Vater hat gesagt, du landest eines Tages im Gefängnis. Stimmt, ich mache jetzt viel Arbeit in Gefängnissen. Ja? Und ich habe zu meinem Vater mal gesagt, eine wirst stehen, eines Tages gehe ich aufs Gymnasium. Und ich ging aufs Gymnasium, in der großen Pause halt immer. Ja? Von der Hauptschule dann hoch. Wir haben uns geprügelt. Und heute darf ich sogar Projekte am Gymnasium machen. Und als ganz kleiner Junge wollte ich immer zum Müllabfuhr gehen. Ich werde es nie vergessen, ich war 5, 6 Jahre alt, ich wollte immer zum Müllabfuhr gehen. Da haben mich die Großen immer gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Sag, ich möchte zum Müllabfuhr. Und eines Tages fragt mich meine Mama, sag mal, warum willst du immer zum Müllabfuhr gehen? Dann kam meine glorreiche Antwort, sensationell, da muss ich ja nur mittwochs arbeiten. Weil die kamen bei uns immer mittwochs. Dann hat meine Mama so gemacht, sagt, oh Kerle, hat gesagt, die Müllabfuhr muss jeden Tag arbeiten, nur an anderen Orten. Und seitdem wollte ich nicht mehr zur Müllabfuhr. Aber ich musste Kampfsport machen. Und eines Tages habe ich mir gedacht, so, jetzt gehst du noch in Sicherheitsdienst, damit ich noch ein bisschen Sicherheit habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich mal einen schwarzen Gürtel habe, dann haben die Leute Respekt. Dann habe ich vielleicht mehr Sicherheit. Und vielleicht kriege ich mal eine Security-Weste. Och, ich habe sogar einen Waffenschein gehabt. 2006, als der Papst in Deutschland war, durfte ich die Schweizer Garde mit unterstützen. Ich brauchte einen Waffenschein, aber ich konnte nicht schießen. Da war doch egal. Ich habe eine Waffe gehabt, hier habe ich sie getragen. Und ich musste zum Schießen gehen auf den Schießstand. Ich habe so schlecht geschossen, dass der Schießleiter zu mir gesagt hat, ganz ehrlich, ich bin 25 Jahre hier. Es gab nur einen, der schlechter geschossen hat wie du. Und der hat mir die ganzen Lampen runtergeschossen. Ich konnte nicht schießen. Aber für meine Unsicherheit brauchte ich eine Waffe. Und so brauchte ich für meine Unsicherheit, ich musste kämpfen. Und in meiner Unsicherheit war ich in der ganzen Welt unterwegs. Ich war nirgendwo richtig zu Hause. Mit 24 Jahren bin ich Vater geworden. Die wichtigsten Dinge habe ich mit meinem Sohn gar nicht gemacht. Wisst ihr, was eure Söhne gern mit euch machen wollen? Die wollen nicht am Computer sitzen. Hat mir noch kein Junge gesagt. Die wollen Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen und Drachen steigen lassen. Und wenn du etwas von deinen Söhnen und Enkelsöhnen wissen willst, erzähl etwas aus deinem Herzen. Und wisst ihr was? Eure Niederlagen. Euer Scheitern. Ganz ehrlich, unsere Erfolge, das interessiert doch keinen Menschen. Das langweilt doch irgendwann mal. Erzähl von deinen Niederlagen. Erzähl, was Gott Großartiges aus deinen Niederlagen gemacht hat. Seht ihr, ich war in dieser Bussi-Bussi-Gesellschaft unterwegs. Bussi-Bussi, ah, hallo, servus. Ach, ich fahre jetzt wieder in Urlaub und dann habe ich mir ein neues Auto zugelegt. Ich bin mal mit ganz reichen Leuten am Tisch gesessen. Dann haben sie über Uhren gesprochen. Beim einen hat die Uhr 20.000 gekostet, bei dem 25.000. Und ich habe mir gedacht, wenn die sehen, dass ich eine Uhr von Quelle dran habe, dann habe ich unterm Tisch meine Uhr weggemacht. So unsicher war ich. Aber über Niederlagen konnte keiner sprechen. Und ihre Tränen haben sie auch versteckt. Ich möchte euch stellvertretend für viele Vater-Sohn-Gespräche, die ich erleben durfte, eine Geschichte erzählen. Vor 5, 6 Jahren kam ein evangelischer Pfarrer zu mir mit seinem 16-, 17-jährigen Sohn. Als der Vater in meinem Büro war, schrie er, ich kann nicht mehr, ich bin fertig mit ihm. Die Schule, der Lehrer hat angerufen, schlechte Noten, er wird gemobbt, Aber von all diesen Dingen hat man mir nie etwas erzählt. Dann ist er straffällig geworden, er kifft und spielt den ganzen Tag am Computer rum. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich habe den Vater dann Folgendes gefragt. Und ich hoffe, dass jetzt alle unbeteiligten Väter, die irgendwo im Café sitzen oder hier irgendwo in den Wohnzimmern vor dem gekippten Fenster, dass er ganz gut zuhört. Ich hätte vor vielen Jahren jemanden gebraucht, der mir so etwas erzählt. In der Bibel steht, falsche Freunde schmeicheln sich. Echte Freunde sind bereit, die Wunden zuzufügen. Die sagen dir die Wahrheit, auch wenn es weh tut. Ich hatte das nicht. Mein Sohn wollte sich mit 13, 14 Jahren das Leben nehmen. Er hat mich nie weinen sehen. Ich habe nie von Niederlagen und von Schuld gesprochen. Nie. Immer war alles in Ordnung. Immer waren die anderen schuld. Und deshalb diese Geschichte von diesem Vater und von diesem Sohn. Ich fragte den Vater, liebst du deinen Sohn? Er fragt mich, was ist das für eine Frage? Ich sage, eine ganz normale. Ich sage, hast du deinem Sohn schon Liebe ausgesprochen? Das müsst ihr gut aufpassen. Dieses Antwort-Fragespiel, genau in dieser Reihenfolge, habe ich schon unzählige Male erlebt. Ich frage immer so lang nach, bis die Väter die Antwort klar aussprechen. Das hat Jesus immer gemacht. Liebst du mich? Was soll ich für dich tun? Er hat die Leute gefragt, was kann ich für dich tun? Er wusste es doch. Gott fragt den Adam, wo bist du? Er fragt den Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er wusste es doch. Gott möchte, dass wir die Dinge beim Namen nennen. Ich möchte wieder sehen. Ich möchte rein werden. Ich möchte wieder gehen. Ich möchte Frieden in meiner Familie haben. Ich bin traurig, ich möchte wieder glücklich sein. Sag es ihm, er hört dich. Er hört dich auf jeden Fall viel mehr wie die komischen Horoskope und das ganze Zwickster. Horoskope können dir nicht zuhören. Deine Glücksbringer und dein Daumen drücken und toi 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 auch nicht. Was für ein Blödsinn. Du brauchst einen Freund, der da ist, wenn alle gegangen sind. Ich habe den Vater damals gefragt, ja, hast du es ihm jetzt schon gesagt, dass du ihn liebst? Ja, das weiß er doch. Hast du es ihm schon gesagt? Ja, das zeige ich ihm doch. Ja, hast du es ihm schon gesagt? Ich habe es früher auch nicht gehört. Ja, hast du es ihm schon gesagt? Nö. Dann habe ich den Vater gefragt, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Auch nicht. Sage ich, ich habe mit 10, 11, 12 Jahren gestohlen wie ein Rabe. Oh, was habe ich gestohlen? Du? In der Schule, machst du deinen Papa, oder? Machst du auf? In der Schule hätte ich mal einen Zirkel gebraucht. Mein Lehrer hat gesagt, morgen bringst du einen Zirkel mit. Und mein Vater hat gesagt, es gibt keinen Zirkel. Er hat früher auch keinen Zirkel gehabt. Also bin ich zu der Firma Schlecker. Kennt ihr noch Schlecker? Die Filiale Schlecker. Da habe ich mir meinen Zirkel gestohlen. Und ein Geodreieck und Tintentod und Füller. Schlecker ging dann irgendwann mal pleite. Komm her. Wahrscheinlich haben viele Leute einen Zirkel gebraucht, ja. Also habe ich gestohlen. Und weil das gut klappte, habe ich gleich meine eigene Mutter bestohlen und meine Oma auch. Übrigens, meine Mama wohnt bei mir, eine sensationelle Frau. Ich habe 35 Jahre gebraucht, um mir zu sagen, ich habe 5 Mark aus deinem Geldbeutel gestohlen. Übrigens, die Wege zu der eigenen Familie, um Verzeihung zu bitten und Liebe aussprechen, sind die schwersten Wege. Nur zur Info. Auf jeden Fall habe ich den Pfarrer gefragt, hast du schon mal gestohlen? Er sagt, na gut, ich habe auch schon gestohlen. Sag, hast du deinem Sohn schon gesagt? Nein. Und dann habe ich den Vater gefragt, sage ich, du, dein Sohn ist 16, 17. Mit 16, 17 hatte ich schon mancherlei Liebeskummer. Sage, hast du auch mal Liebeskummer gehabt? Auch. Sage, hast du es deinem Sohn schon erzählt? Auch nicht. Ach, dann habe ich zu ihm gesagt, Mann Gottes, habe ich gesagt, du wunderst dich, dass dein Sohn nicht mit seinen Gefühlen zu dir kommt. Du bist nie mit deinen gekommen. Du wunderst dich, dass er, dass er nicht vor dir weint. Der hat nie deine Tränen gesehen. Da steht der Vater auf, weil ich ihm noch gesagt habe, wenn du etwas von deinem Sohn wissen willst, aus deinem Herzen, dann muss etwas aus deinem Herzen kommen. Auch da braucht es Vorbilder. Da steht der Vater auf und weint und sagt, Bub, ich hatte zuerst nur Hauptschulabschluss. Ich habe mittlere Reife im Abitur erst später nachgemacht. Als dein Lehrer diese Tage anrief und mir deine Geschichte erzählte, dass du keinen Freund hast, dass sie dich quälen, das war meine Geschichte. Der Sohn fängt an zu weinen, steht auf und sagt, Vater, all das wusste ich nicht von dir. Und beide legen sich im Arm und weinen. Du willst etwas von den Menschen wissen, die du liebst? Zeig ihnen dein Herz. Gott hat auch sein Herz gezeigt. In seinem Sohn. An so vielen Momenten. Und die, die ihn sahen, sahen seine Herrlichkeit. Und ich möchte euch, bevor ich meine Geschichte weitererzähle, vor einigen Monaten hat sich ein junger Mensch das Leben genommen. In der Todesanzeige stand ein Bibelvers: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich wünschte diesem Menschen so sehr, dass er Gottes Herrlichkeit gesehen hätte durch dich und durch mich. Ich wünsche mir, dass Gottes Herrlichkeit durch dich und durch mich sichtbar ist. Dass die Menschen nicht lange suchen müssen, sondern dass wir so eine Ausstrahlung haben und so eine Wertschätzung und so eine Liebe, dass die Menschen sich in unserer Nähe wohlfühlen. Und auch manchmal sagen die Leute, sag das nicht, du kriegst Ärger, ich kann es auch nicht ändern. Was habe ich schon Leute im Arm gehabt? Manchmal fehlen mir einfach die Worte. Jetzt haben wir uns 2 Jahre abtrainiert, einen Arm zu nehmen. Ich kann es erst seit ein paar Jahren. Es ist nicht so einfach, Leute, wenn man es nie gelernt hat. Der Uropa hat mein Opa verprügelt, der Opa, mein Papa, mich. Alle Generationen konnten sich nicht in den Arm nehmen. Und mein Vater und ich, wir haben es irgendwie gelernt, durch Gottes Hilfe. Manchmal nehme ich die Menschen nur in den Arm. Es ist mir egal, ob sie verkotzt, verschissen, verdreckt sind, es ist mir egal. Es ist meine Aufgabe, sie in den Arm zu nehmen. Dass ihr einander lieb habt, wie ich euch liebe. Und es gibt keinen Menschen, der mich davor abhalten kann. Seht ihr, ich komme zu Sterbenden rein, was soll ich da lang reden? Manchmal halte ich nur Händchen. Manchmal fehlen die Worte. Manchmal liegt ein Mensch vor dir, der im Koma liegt. Einfach festhalten. Und wir schaffen das nicht mehr. Heute ist die Devise, Abstand ist die neue Nähe. Wirklich. Das erzähl mal den Sterbenden, den Kranken. Nein. Wir brauchen Nähe. Und wenn ein Mensch möchte und braucht, dann nehme ich ihn in den Arm. Egal wie verdreckt das ist. Ich habe eine Jacke in meinem Auto, die gehört einem ganz berühmten Fußballspieler, ich sage nicht den Namen, der hat mir persönlich sein Vater geschenkt, für mich. Mit dieser Jacke hatte ich schon so viele kaputte Typen im Arm, die ist total, ich weiß nicht, wie sehr die schon stinkt, wie viele Tränen da drauf sind. Ich werde sie nie mehr waschen, nie mehr. Und so wie ich mit dieser Jacke Tränen aufsammle, so sammelt Gott unsere Tränen auf. Keine einzige Träne geht verloren und Gott wird abwischen alle Tränen. Horoskope können keine Tränen abwischen. Nur der lebendige Gott. Dieser lebendige Gott, vor dem bin ich geflüchtet ein Leben lang. Und ich wollte verändern. Ich wollte meinen Vater verändern. Ach, hör auf zu saufen. Je mehr ich das gesagt habe, desto mehr hat er gesoffen. Benimm dich mal anständig. Je mehr ich das gesagt habe, desto mehr Terror hat er gemacht. Fang doch mal an zu beten. Desto mehr hat er gesagt, ich will von dem da oben nichts wissen. Und 1 Jahr vor unserer Versöhnung, da bin ich zu meinem Vater, weil ein Geistlicher zu mir gesagt hat, du musst vergeben, du musst gar nichts. Und übrigens, wenn du einem Menschen sagst, ich vergebe dir, dann geht es erstmal richtig rund. Ich bin zu meinem Vater gegangen und gesagt, Vater, ich vergib dir. Und mein Vater, was? Du mir vergeber? Für was denn? Und dann habe ich aufgezählt, weil da gab es ja einiges. Und jedes Aufzählen war, wie wenn ich auf ihn schießen würde. Und danach war der Streit noch größer. Wir hatten so sehr Streit, dass ich ihm aus dem Weg gegangen bin, wann immer ich konnte. Aber 2006 gab es ja auch Weihnachten und als guter Christ schenkt man sich was zu Weihnachten. Und wenn du keine Ahnung hast, was deinem Vater oder deinem Opa schenkst, Rasierwasser geht immer. Also schenkte ich meinem Vater damals ein Rasierwasser und ein paar so Kekse. Im Januar 2007 sehe ich meinen Vater und er schreit quer über die Straße rüber, die alte Kekse kannst du in Zukunft selber fressen. Heißt übersetzt, ich war jedes Weihnachten allein. Ich wäre so gern bei dir gewesen, weil ich dich lieb habe. Das heißt es. Wenn die Leute schreien, die wollen dir meistens was ganz anderes sagen, aber man hat ihnen nicht beigebracht. Ach, wir schreien so viel. Im Internet wird geschrien. Ach, seht ihr, und wir schreien zurück. Ich habe keine Lust auf Schreien. Ich habe übrigens, muss ich gleich sagen, ich hoffe, ihr hört mir gut zu, ich brauche auch keine E-Mails von euch. Gell? Ich komme mit diesem Kram nicht klar. Wenn du mir was zu sagen hast, ich bin doch hier. Ich möchte in deine Augen schauen und den Klang deiner Stimme hören. Wenn mein Vater früher besoffen heimkam, dann musste er 8, 9 Stufen bis zur Haustür hochgehen. Ich konnte ihm in die Augen schauen, ich wusste, was der Tag vollbringen würde. Und wenn ich mir nicht sicher war, dann habe ich gewartet, bis er mit der Mama gesprochen hat. Und spätestens am Klang der Stimme wusste ich, wie ich dran bin. Heute quälen wir uns über WhatsApp, über Facebook und E-Mail und Instagram. Wir haben keine Stimme und keine Augen mehr vor uns. Und es wird immer mehr Streit und Missverständnisse geben. Und glaubt mir, die Welt ist voll damit. Da brauche ich den Kram von uns nicht auch noch dazu. Wenn du mir nachher was zu sagen hast, dann kommst du her. Dann weiß ich nämlich, wen ich vor mir habe. Reden miteinander. Der größte Feind von Missverständnissen ist Streit. Und seht ihr, ich habe die Sprache meines Vaters damals nicht verstanden. Hat mir keiner beigebracht. Heute wird geschrien, auf den Straßen, linksradikal, rechtsradikal. Ich weiß nicht mal einen Unterschied, das interessiert mir gar nicht. Die Leute wollen irgendwie dazugehören. Familie, Familie. Hey, da machst du super aufs Maul geschlagen. Hey, du kannst toll einen Kasten Bier saufen. Ich bin stolz auf dich. Die meisten Gangs, nichts anderes als Familie. Hier gehöre ich dazu. Da bin ich willkommen. Und seht ihr, meine Familie, die hatte ich verloren. Bin geschieden und habe mich alle paar Wochen mal blicken lassen. Mein Sohn hat weder gesehen, dass der Vater weint, noch dass er über Schuld, Scham und Niederlagen spricht. Und ich habe nicht die Mutter meines Kindes geehrt. Wenn wir nicht die Mütter unserer Kinder ehren, ehren wir auch nicht den Anteil in den Kindern, der von der Mutter oder vom Vater ist. Ehre Vater und Mutter. Auch als Ehemann oder Ehefrau. Ich bin meinem Vater aus dem Weg gegangen. 5 Monate später habe ich geheiratet, ich habe meinen Vater ignoriert, er stand am Wegesrand, als wir mit dem Auto durch die Stadt fuhren, habe ich auf die Seite geschaut. Weil wir eine Stadtrunde fuhren, habe ich dann ein zweites Mal auf die Seite schauen müssen. Und dann im Saal angekommen, hatte jeder Gast ein Tischkärtchen. Aber ein Tischkärtchen war nicht drauf, mit dem Namen meines Vaters. Ich bin schuldig geworden an Liebe, die ich nie gebracht habe. Mein Vater hat zum Fenster reingeschaut, während ich die Leute vorgestellt habe. Hat er sich die Nase platt gedrückt an diesem noblen Restaurant. Ich bin das Kind von Asozialen. Früher, wenn wir an diesem Restaurant vorbeiliefen, haben wir reingeschaut. Wir haben gesagt, da speisen die Reichen. Und ich muss es meinem Vater beweisen. Dort werde ich feiern. Nur aus Minderwertigkeit heraus. Ich habe vor kurzem ein Buch geschrieben und habe diese Szenerie beschrieben und ich habe schon lange nicht mehr so geweint wie beim Schreiben dieses Artikels. Im Himmel gibt es nun einen Tisch, wo mein Vater willkommen ist. Dort, wo wir Menschen andere ausladen, sind jene willkommen am Tische Gottes. Für ihn ist keiner zu klein, zu mickrig und zu arm. Bei ihm sind alle willkommen. Und wenn bei ihm alle willkommen sind, dann sollten bei uns auch alle willkommen sein. Ich weiß, dass mein Vater im Himmel tanzt und Freude hat. Eine Freude, die er nie erleben durfte. Und einen Frieden nun hat, den die Welt nicht geben kann. Eines Tages, Ende 2007, fuhr ich durch meine Straßen durch und sehe meinen besoffenen Vater. Mein Herz hat gesagt, er stirbt bald. Du gehst jetzt hin und machst Frieden. Ich konnte nicht hingehen. Ich bin bockig nach Hause gefahren und eines Nachts habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. An diesem nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Mein Vater lebte 140 Meter von mir weg, in Zimmer Nummer 5 in einer Kneipe, in einer verwahrlosten kleinen Bude. Ich habe es in meinem Leben bis nach Amerika, bis nach Afrika geschafft, Miami, New York, Orlando, Afrika, London. aber ich war nicht in Zimmer Nummer 5. Mein Verstand hat gesagt, du bist ein Idiot, er muss kommen, er hat geschlagen, getreten und bespuckt. Immer die anderen sind schuld, die anderen, du doch nicht. Deine Geschwister müssen kommen, dein Nachbar muss kommen, dein Arbeitskollege muss kommen, du doch nicht. In den letzten Monaten waren in vielen Städten immer Friedensgebete. Betest du eigentlich für den Frieden in deiner kleinen Welt um dich herum? Und man sehnt sich nach Friedensverhandlungen, ich auch. Die 15 Millionen Kinder, deren Eltern geschieden sind, sehnen sich vielleicht auch nach Friedensverhandlungen. Die 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit, vielleicht bräuchte es doch mal Friedensverhandlungen. Wie sieht es mit der Friedensverhandlung bei dir auf der Arbeit aus? Hast du mit jemandem Streit? Wie sieht es eigentlich mit deinen Friedensverhandlungen aus? Und wisst ihr, was ich mir auch dachte gestern? Auf den Beerdigungen, wenn ein Arbeiter stirbt, ein Kollege, ach, was wird da gelobt? Heute verlieren wir einen wertgeschätzten Kollegen, wir werden ihm ein ewiges Andenken halten, niemals wird seine Lücke zu schließen sein. Ja, hat er das vor 2 Wochen auch gehört? Hat mir ihm gesagt, wie wertvoll er ist, dass er unersetzlich ist, dass er so wertvoll ist. Wisst ihr, was ich euch wünsche? Die Trauerreden, die wir ganz zum Schluss halten, dass wir die den Lebenden sagen. Bin so froh, dass es dich gibt. Wenn du mal nicht mehr da bist, du wirst uns fehlen. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Heute vor genau 12 Jahren habe ich das meinem Vater gesagt. Ich habe dich lieb. Obwohl wir 2,5 Jahre versöhnt waren, ich musste es ihm nochmal sagen. Und als ich zu meinem Vater in diese Bude hineinging, waren meine Beine schwer wie Blei. Auch im Sicherheitsdienst wollten sie mich erschlagen, abstechen, eine Feuerwerksrakete ins Gesicht schießen. Ah, der Mensch ist so kreativ, wenn es ums Quälen geht. Aber hingehen und sagen, es tut mir leid, das kriegt man fast nicht mehr hin. Immer müssen sich die anderen ändern. Die anderen sind schuld, die anderen, die anderen. Aber die anderen sind heute gar nicht hier. Ich habe geschaut, weit und breit habe ich die anderen gar nicht gesehen. Und so ging ich zu meinem Papa, der Kampfsportler und der Security-Mann, hat's Höschen voll, weil er zum Papa geht. Mit 37 Jahren bin ich zu meinem Papa gegangen. Da kam nicht der VIP-Bodyguard oder so ein Blödsinn da. Da kam sein Bub. Kann ich nur sprechen, oder? Muss ich aufhören, oder? Soll ich aufhören, oder? Okay, gut. Sag's mir einfach direkt, ich komme damit klar. Ob es glaubt oder nicht, an den elementarsten Punkten meiner Vorträge ist schon so viel passiert. Und das ist gut so. Das ist gut so. Ich bin zu meinem Vater rein mit 37 Jahren in Zimmer Nummer 5 und er stand manchmal, wenn mein Vater mich sehen, er stand so da. Und ich habe an dem Tag Folgendes gesagt, Papa, habe ich ihm gesagt, Papa, auch man, das sitzen erwachsene Männer, wann, wenn du noch einen Vater hast, wann hast du ihm das letzte Mal Papa gesagt? Papa, ich hab dich lieb. Papa, habe ich gesagt, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und kannst du mir vergeben? Da steht der Mann, der im Gefängnis war, der so viele Schlägereien hatte, der stadtbekannte Choleriker war, stand sprachlos da. Und er braucht eine Weile. Und er fragte mich, warum kommst denn du zu mir? Und ich sage, weißt du, ich wollte dich immer verändern. Aber damit ist Schluss. Du kannst weiterhin saufen, du kannst weiterhin durch die Stadt brüllen und beleidigen, denn ich habe dich lieb. Dich, nicht das, was du tust. Ich liebe dich. Hier rennen kleine Kinder rum. Als die geboren wurden, sie wurden geliebt. Was haben die gemacht in den ersten Wochen und Monaten? Nichts. In die Windeln gemacht, gekotzt, geschissen, gerülpst, gespielt, geschlafen. Sie werden einfach geliebt. Sie haben noch nicht die Zimmer aufgeräumt, kein Seepferdchen gemacht, kein Fahrrad, passt nichts. Sie werden geliebt. Und nach kurzer Zeit geht's los. Kann dein Kind schon sitzen, dreht sich schon, kriegt schon Zähne, schläft schon durch. Und er wird verglichen, 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 bis zum Schluss. Vor einiger Zeit ist bei uns in der Gegend ein Mann gestorben und ich habe die alte Frau gefragt, ist er jetzt gestorben? Ja, er ist aber noch in Miete gestorben. Sie wollte mir damit sagen, in seinem ganzen Leben hat er es nicht geschafft, ein Haus sich zu leisten. Er ist in Miete gestorben. Wen interessiert denn das? Wen interessiert denn das, was du am Schluss hast? Weißt du, was am Schluss zählt? Da könnt ihr jetzt lachen oder nicht. Mal gucken, wer zum Schluss lacht. ob du Gott lieb hast. Hast du Gott in deinem Herzen? Meine Tochter, die den schweren Autounfall überlebt hat, hat mir vor 3 Jahren auf dem Friedhof folgende Frage gestellt. Papa schaut sie mich an und zeigt auf die Gräber und hat gesagt, haben die alle Gott lieb gehabt? Alle, die hier gestorben sind. Und da sage ich, Schatzele, ich glaube nicht. Dann überlegt sie und dann fragt sie mich, Papa, ich verstehe die Menschen nicht. Sage, warum nicht? Wenn die keine Zeit für Gott haben und ihn gar nicht lieb haben, wieso wollen die für immer mit ihm im Himmel zusammen sein? Warum? Wenn du ihn im Leben nicht haben willst, ich will ihn haben. Nur dich. Nur dich. Der Rest kommt automatisch. Gott. Vor einem Jahr um diese Zeit habe ich einen 95-jährigen Mann im Sterben begleitet, der Richard. Richard, habe ich gesagt, was kann ich den Leuten von dir sagen? Er hat gesagt, sag den Leuten Jesus an erster Stelle. Es gibt nichts Wichtigeres. Das gebe ich euch weiter. Als ich damals bei meinem Vater drin war, wusste ich bin nicht allein in dieser Bude. Ich habe gedacht, er schmeißt mich raus. Aber es wäre nicht wichtig gewesen. Es ist nur wichtig, was du tust. An diesem Tag wurde ich Sohn. Ich bin erst 15 Jahre alt. Ich bin noch gar nicht 52. Ich bin erst seit 15 Jahren Sohn. Davor wollte ich kein Sohn sein von diesem Störenfried, von diesem Säufer, von diesem Asozialen, von dem Knacki. Ich bin seit 15 Jahren Sohn. Seid ihr schon Söhne und Töchter? Wie alt bist denn du? Und von diesem Tag an, mein Vater kam noch her und hat mich hier am Oberarm gepackt. Heute weiß ich, das war die innigste Umarmung, die er mir schenken konnte. Er sagte, Bub, ich habe dich immer lieb gehabt. Aber ich konnte es dir nicht zeigen. Und dann hatten wir noch 2,5 Jahre miteinander. Ich habe nie mehr gesagt, kein einziges Mal, hör auf zu saufen. Da kam der Tag, da hat er nichts mehr getrunken. Ich habe nie mehr gesagt, hey, benimm dich mal anständig, das macht doch eh keiner. Das musst du vorleben. Es kam der Tag und er versöhnte sich mit anderen Menschen. Ich habe nie mehr gesagt, fang mal an zu beten. Es kam der Abend, da hat er zu mir gesagt, Bub, betest noch mit mir. Mein Vater wurde ein neuer Mensch. Die Liebe Gottes hat sein kleines, verletztes, krankes Herz gesund geliebt. Und dann habe ich von seinem Leben erfahren. 1941 geboren, am 15.07.1941. Kurz nachdem er auf der Welt war, musste sein Vater ein zweites Mal zum Kriegseinsatz. Er kam erst 1948 wieder zurück. Mehrfach hat man auf ihn und auf die Oma geschossen. Mehrfach hat die Oma die Kinder genommen und ist um ihr Leben gerannt und haben sich in den Kellern verschanzt. Wisst ihr, was die Leute damals gemacht haben? Sie haben sich aneinander festgehalten und miteinander gesungen und gebetet. Heute macht man Feng Shui und Horoskope und bla bla bla. Das braucht kein Mensch, wenn die Dunkelheit über dich hereinbricht und der Tod an die Tür klopft. Da schreien sie alle nach Gott. Auf der Titanic, als die Titanic gesunken ist, gab es nur noch ein Lied zum Schluss. Näher mein Gott zu dir. Wir alle wissen es, ihr alle wisst es. Im Sterben macht noch keiner mehr eine Meditationssitzung. Da wird gebetet. Da wird Frieden mit Gott gesucht. Und da sucht man nach Vergebung und will sich die Liebe aussprechen und hören, dass einem vergeben worden ist. Und wenn das alles im Sterben so wichtig ist, Umarmungen und Gebete und Liebe aussprechen, warum nicht heute? Warum nicht heute? Warum nicht heute? Heute, an diesem Tag, ging es meinem Vater so schlecht, dass ich einen Krankenwagen angerufen habe. Und im Krankenwagen habe ich ihn zu ihm gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und dann habe ich ihn geküsst. Ich habe die Füße massiert, die mich getreten haben. Ich habe den Mann in den Arm genommen, der mich so oft verletzt hatte. Und heute weiß ich, ich habe den besten Papa auf der ganzen Welt gehabt, der er sein konnte. Mein Vater hat mir später erzählt, er wurde kein einziges Mal von seinem Vater in den Arm genommen. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal hat er gehört, ich bin stolz auf dich, ich habe dich lieb. Unsere Söhne und Töchter, Enkelsöhne und Enkeltöchter, die brauchen das Lob ihrer Väter und Großväter. Du bist geliebt, ich bin stolz auf dich. Und wenn wir das nicht hören, werden wir alles unternehmen, damit die Welt uns lobt. Wir werden die verrücktesten Dinge, Leute, ich habe mit über einer halben Million Jugendlichen in 30 Jahren gearbeitet. Ich war vor kurzem mit dem zweitgrößten Jugendnast in Deutschland, Adelsheim. Ich habe Jungs in meinem Arm gehabt, Jungs, die mir ihre Taten gestanden haben. Aber die haben alle eins gemeinsam. Keinen liebevollen Vater. Ich weiß nicht, ob das die Welt noch hören will. Ich bin nicht einverstanden mit ihren Taten, aber ich verstehe sie. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Könnt ihr die Liebe aussprechen? Wie ist es hier in Ebermannstadt? Lobt man sich da oder sagt man da auch, ah ja, nicht geschumpft, ist gemurklubt? Gibt es diesen Wahnsinn hier auch? Diese 70, 80, 90 Jahre machen wir so einen Aufstand um Lob und Liebe, was doch jeder Mensch braucht. Vergesst nicht, einander zu ermutigen und zu loben. Ich habe so manche Leute erlebt, die mir gesagt haben, es ist zu spät. Nach einem dieser Vorträge weinte mal ein Mann bitterlich und sagt, jetzt bräuchte ich nur noch eine einzige Minute. Sag ich, warum? Mein Vater ist letzte Woche gestorben. Hätte ich deinen Vortrag nur eine Woche früher gehört, dann bräuchte ich jetzt nur eine einzige Minute. Oh Mann, ich ringe um eure Herzen, dass ihr eure Telefone heute nehmt, eure Kinder, Enkelkinder, eure Geschwister anruft, solange ihr noch Zeit habt. Auf was warten wir? Ah ja, morgen. Ach, es ehrt uns doch in 3 Wochen. Warum? Was du heute in Liebe tun kannst, bleibst in Ewigkeit. Was kann verkehrt sein? Liebe heute aus. Was? Natürlich werden sie dich fragen, ob du besoffen bist, ob du krank bist, irgendetwas. Ist doch egal. Was zurückkommt, ist nicht wichtig. Und das Letzte, was ich euch nur erzählen wollte, weil es geht ja heute um mein Herz und um Machtlossein. Ich war in meiner Kindheit machtlos, und da wollte ich Macht haben, Kampfsport und Sicherheitsdienst. Mann. Und da hatte ich vor 4 Jahren einen Herzinfarkt. Da bist du auch machtlos. Mitten in einem evangelisches Frauenfrühstück in Tübingen. Da bin ich kollabiert. Ich weiß nicht, ob es mit den Frauen zu tun hat, ja. Aber faktisch, ich bin da kollabiert, ja. Da sitzen 35 Frauen im Alter von 70 bis 87 vor mir. Und mir wird schwindelig auf der Bühne, schwer, ohne Ende. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich war machtlos. Ach Leute, ich bin bei all der Zeit bei Sterbenden oder wo es um mein Leben ging oder das Leben meiner Familie. Ich brauche keine Horoskope. Was wollen die dir helfen? Ich brauche kein Epos, keine universelle Energie. Ich brauche das Du gegenüber. Das Du gegenüber. Und als mir damals die Lampen ausgingen, krabbelte ich von der Bühne runter und sitz mich in einen Stuhl. Und alle starrten mich an. Und da war eine Frau, die war so Anfang 80, die schaut mich die ganze Zeit an. Und nach einer Dreiviertelminute fragt sie mich, gehört das zum Vortrag? Ich sage, nee, ich glaube, mir gehen die Lampen aus. Dann lag ich flach auf dem Boden, haben sie den Notarzt angerufen und dann kamen die und dann kam eine zweite Notärztin. Ich habe gedacht, ich habe Kreislaufprobleme mit irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben die mich ins Krankenhaus, in die Uniklinik Tübingen, das Herzkompetenzzentrum Deutschlands, wusste ich. Die Ärzte haben damals gesagt, wenn Herzinfarkt, dann bei uns. Das war geniales Timing, ja. Auf jeden Fall, da haben die mich nackig gemacht. Die haben mir die Klamotten vom Leib gerissen. Ich habe gedacht, ich habe Kreislaufprobleme, da ziehen die mir die Klamotten vom Leib. Und jetzt lag ich da mit meinen C&A-Socken. Ja? Ich hatte nur noch meine C&A-Socken an. Ich sag das immer so, ich hasse Klamotten kaufen. Heute wird sich ja auch gemobbt wegen Markenklamotten. Guck mal meine billigen Klamotten an. Da. Ich habe 4, 5 Hosen, 3 Gürtel, alle 3 kaputt. Das T-Shirt habe ich bei Tiki Taco oder NKD, NPD, keine Ahnung wie das heißt. Ja. Die Klamotten, die ich anhabe, alles zusammen, keine 70, 80 Euro. Du kannst mich gerne auslassen, das interessiert mich gar nicht. Du kannst mich nicht auslachen. Das ist nicht meine Wunde. Auf jeden Fall lag ich dann nackig da mit meinen C&A-Socken. Da waren 3 Leute in dem Raum drin. Da waren 2 Frauen dabei. Und ich hier blank. Ja. Zum Glück hatte das Täschchen nicht um. Es wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da kam ein Mann rein. Ich habe keine Ahnung bis heute, wer es war. Keine Ahnung. Aber der hat eine weiße Schürze angehabt und ein Schild. Und das macht Eindruck. Ja. Und ich habe ihn gefragt, Sie, warum bin ich nackig? Na, der wortwörtlich sagt, Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt hat es in meinem Köpfchen hat's gerattert, jetzt hört sich doch da oben. Was brauchen die da unterrum? Ja. Dann habe ich gesagt, aber das Herz ist doch da oben, habe ich gesagt. Wieso muss man da nackig sein? Dann sagt er, ja, wir legen jetzt hier ein Herzkatheter, wenn es hier nicht geht, dann über die Leiste. Und die Vorstellung, dass die mir so einen Gartenschlauch durch den Arm schieben, das wollte ich nicht. Dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht. Dann schaut mich der Arzt an und sagt, wenn Sie das nicht wollen, dann werden Sie sterben. Und so ließ ich jemanden, den ich nicht kannte, ganz nah an mein Herz. Jesus sagt, ich bin dein Arzt. Wenn du den nicht haben willst, ist doch in Ordnung. Muss doch nicht. Aber dass er dich gesund machen kann, musst du ihn schon an dich ranlassen. Und so gab ich dem Arzt die Genehmigung, mein Herz in Ordnung zu bringen. Als die Bestätigung kam, Herzinfarkt, dann dachte ich daran, wie viele Leute in meinem Ort, wie viele Freunde ich in meinem Alter schon einen Herzinfarkt verloren habe. Und ich habe Todesängste bekommen. Und jetzt haben meine christlichen Freunde mir E-Mails geschrieben. Ach, du bist doch Christ, da muss man doch keine Angst haben. Ich habe Angst, ich habe sogar Zweifel. Ich bin halt so. Ich habe festgestellt, es gibt Bundesliga-Christen und Kreisliga B. Im Fußball ist Kreisliga B die unterste Spielklasse. Wisst ihr, was bei Kreisliga B super ist? Du kannst jeden Sonntag jedes Spiel verlieren, du steigst nicht mehr ab. Ach, was verliere ich in meinem Leben? Aber ich steige nicht mehr ab. Ich gehöre dazu. Ich muss nicht besser und gescheiter sein. Ich hatte Todesängste. Aber an diesem Tag, es war auch 11.30 Uhr, der 21. Februar 2018, da hatte ich noch einmal Konfirmation. Mit dir mache ich es fest, Jesus. So wie Tante Elfrin und Onkel Heinz, die 60 Jahre verheiratet waren und nochmal immer und immer wieder Ja zueinander gesagt haben, so habe ich jeden Morgen, jeden Tag fast Konfirmation. Jesus sagt zu jedem Menschen Ja. Und du, was sagst du? Was sagst denn eigentlich du, wenn er dich fragt, liebst du mich? Was ist deine Antwort? Denn Petrus hat er dreimal gefragt, nachdem er ihm Frühstück macht. Ein Gott, der Frühstück macht. Und die Welt sagt, ist alles dasselbe. Ein Gott, der den Blinden sehend macht. Den Leprakranken knuddelt, den Tauben hörend, die Toten lebendig. Es gibt keinen anderen wie ihn. Einzigartig, unfassbar. Die Liebe in Person macht Frühstück und wäscht Füße. Und meine zweite Bitte an Gott war, nicht nur mal das Ja ihm zu sagen, ich hatte noch eine Bitte an ihn. Ich habe gesagt, Jesus, ich weiß, du bist da, aber ich will dich spüren. Und das habe ich. Ich kann es keinem Menschen beschreiben. Vorgestern hat mich ein Mann gefragt, wie war das? Als ich mir Gedanken machte, wären mir schon wieder die Tränen runtergelaufen. Ich kann es nicht beschreiben. Hilda, lauf mal nicht so weit weg. Gib mir mal das Buch von Maya. Sei so gut. Genau. Denn, das möchte ich zum Schluss noch sagen, ich habe keine, seht ihr, als die Pandemie an Höchstform war, da stand sogar in der Bild-Zeitung drin, betet für Deutschland. Stand da drin. Als Michael Schumacher verunglückte, hat Boris Becker ein Interview gegeben, das war ganz groß in der Bild-Zeitung. Betet für Schumi. Ich kann beten, wenn die Sonne scheint. Mir hat mal ein sterbenskranker Alkoholiker Folgendes gesagt. Echte Männer können weinen und beten. Ich bin kein sonderlich toller Mann, aber ich kann weinen und beten. Und Karl Valentin hat gesagt, Erziehung ist völlig zwecklos. Die Kinder machen uns eh alles nach. Ich hoffe, sie finden ihre Eltern immer und immer wieder betend. Es braucht wieder Väter, die beten können. Ich möchte euch zum Schluss... Genau. Ich habe vor 6 Jahren ein sterbenskrankes Mädel in meiner Gruppe gehabt, die Maya. Die Maya hatte 28 Operationen und lag 18 Monate am Stück im Krankenhaus. Sie hat mich um etwas gebeten. Sie hat gesagt, Micha, hör nie auf, von Jesus zu erzählen. Die Leute werden zwar gegen dich sein, du wirst nicht immer einfach haben, das spüre ich auch, das macht mich auch sehr müde. Aber mach weiter, hat sie gesagt. Und das ist nicht so ganz einfach. Nach meinem Herzinfarkt habe ich Depressionen bekommen. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt. Ich werde nie mehr einem Menschen sagen, nie mehr, komm, reiß dich zusammen und es wird schon wieder und zieh doch das Gute. Nein, ich werde mein Gott halten. Als, seht ihr, bei mir war es so, einer im Krankenhaus hat mir einen fatalen Satz gesagt, den kriege ich nicht aus meiner Birne raus. Wäre das im Schlaf passiert, wäre es gestorben. Also konnte ich nicht mehr richtig schlafen. Und Wochen später kam ein Mann zu mir her, werde es nie vergessen, ein älterer Mann. Und kein Mensch außer meiner Familie wusste, dass ich so eine Dunkelheit gerade durchlebe. Und er hat zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass Jesus im größten Sturm in einem Boot geschlafen hat? Auf einem Kopfkissen. Und auf dem Kopfkissen ist noch ein Platz frei. Für dich und für jeden Menschen, der möchte. Seht ihr, ich kann das praktisch erklären, als meine Frau den schweren Autounfall hatte und über 50 Knochen gebrochen hatte, 3 Liter Blut verloren und eine Leberquetschung hatte, eine Lungenquetschung. Da kämpften die Ärzte um ihr Leben auf Intensivstation und meine Tochter lag auf Normalstation mit 16 Monaten. Und wir hatten ein Zimmer zusammen. Wir hatten ein Bett zusammen. Und wir hatten ein Kopfkissen zusammen. Und meine Tochter fand in dieser Zeit Ruhe in diesen Nächten. Wisst ihr warum? Der Papa war mit auf dem Kopfkissen. Ach, könnte doch jeder Mensch das in seinem Herzen empfinden. Ein Gott, der dir einen Platz anbietet auf seinem Kopfkissen. So was Verrücktes und Liebevolles habe ich noch nie gehört. Diese Liebe, in der möchte ich baden. Ich möchte sie nie mehr missen. Nie mehr. Und ich wünsche euch, dass eure ganzen Figuren, die ihr zu Hause habt und umgedrehte Hufeisen und Daumen drücken und toi 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 und diesen ganzen Wahnsinn rausschmeißt und Jesus an erster Stelle stützt. Er ist es. Er ist das Leben. Wer ihn hat, hat das Leben. Und wird den Frieden finden, den die Welt nicht geben kann. Und so fand ich Frieden in diesen Nächten. Hab gesagt, Jesus, du weißt, wie schwer es mir ist, aber du und ich, wir beide auf dem Kopfkissen. Seht ihr, ich bin nie allein, nie. Wenn ich zu Sterbenden gehe, sage ich, Jesus, gib mir die richtigen Worte oder gib mir die Fähigkeit, sie zu halten. Gehe ich zu den Obdachlosen, ich verstehe sie, denn ich war obdachlos. Gehe ich zu den Gequälten, ich verstehe, denn ich wurde gequält. Gehe ich zu den Versagern, ich bin ein Versager. Gehe ich zu den Vätern, die nicht da waren, ey, komm zu mir, ich kenne mich aus, ich war auch nicht da. Kommen Leute, die geschieden sind, hey, komm zu mir, ich habe eine Scheidung durch. So nimmt Gott unseren Scherbenhaufen und macht etwas Gutes damit. Und so, die Maya hat mich darum gebeten, den Leuten von der Liebe Gottes zu erzählen. Und ich würde gerne am Schluss ein paar Sätze von ihr vorlesen. Und bevor ich das mache, die Eva darf mich gleich begleiten. Ich habe noch eine Bitte, eine über 80-jährige Frau aus Wetzlar. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, schon ein paar Jahre her. Die hat gesagt, Kerle, hat sie gesagt, du hast mein Herz berührt nach meinem Vortrag. Aber du hast was Wichtiges vergessen. Sei, was ist es? Sie sagt, du musst den Jungs und den Männern etwas beibringen, was verloren gegangen ist. Dann habe ich gesagt, was ist das? Es sind die Tugenden der Ritterlichkeit. Die Tugenden der Ritterlichkeit? Und ich gehe immer mit Jesus spazieren. Ich weiß, das hört sich vielleicht komisch vor euch an. Ist genauso komisch, wenn ihr eure Horoskope liest, bloß dass mein Gott real ist und da ist. Und dass mein Reden nicht ins Leere geht. Und dann ist dieses Plakat entstanden. Es hängt in vielen Gefängnissen, in Kinderheimen, in Schulen drin. Die Tugenden der Ritterlichkeit, wenn du möchtest, kann ich jetzt anfangen zu spielen. Und ich werde noch ein paar Sätze dazu sagen. Die Tugenden der Ritterlichkeit sind, Schwache zu beschützen. Beschützt du die Schwachen? Höflichkeit. Seht ihr jemanden eine Tür aufmachen, einen Platz anbieten? Freundlichkeit. Freundlichkeit ist keine Schwäche. Tapferkeit. Oh, wie oft habe ich das früher gehört. Aber es wird heute gejammert. Sei mal tapfer. Würde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Geht würdevoll miteinander um. Demut. Den Mut haben zu dienen. Sanftmut. Ihr Männer, habt den Mut, eure sanfte Seite zu zeigen. Treue. Seid treu zueinander. Wer im Kleinen treu ist, wird im Großen treu sein. Und dienstbare und hingebungsvolle Liebe. Es gibt nur einen Menschen, der zugleich Gott war, in der ganzen Menschheitsgeschichte, der alle Tugenden in einer Person vereint. Und zum Schluss möchte ich von der Maya was vorlesen und beten. Und hier steht meine Kollegin Hilda am Büchertisch. Wer irgendwas braucht und er hat nichts. Seht ihr, ich habe früher meine Klamotten von den Nachbarn bekommen. Und von der Caritas. Und vom Sozialamt Aalen, vom Herrn Seibold. Der hat uns immer Nudeln und Mehl eingepackt. Wenn du nichts hast, du musst dich nicht schämen. Dann lass dich von meiner Kollegin beschenken. Und wir haben jede Menge Plakate da. Und wer mehr von meinen Vorträgen will, auf YouTube findet ihr die Michael Stahl. Einfach Michael Stahl angeben. Mich könnt ihr vergessen. Aber von dem ich berichte. Ich wünsche ihr, dass ihr kennen und lieben lernt. So möchte ich am Schluss ein paar Sätze von Maya vorlesen und dann beten. Das ist Maya. Gestorben am 18.03.2016. Zwei Wochen vor ihrem Tod hat sie sich taufen lassen. Für die sichtbare und unsichtbare Welt, ich gehöre zu Jesus. Und wem gehörst du? Dir selber? Wer ist dein Gott? Ich bin erfüllt, sagte sie. Die Liebe Gottes füllt mich total aus. Jetzt muss ich gerade dran denken, Mensch Maya, ich weiß, dass du von oben zuschaust. Ich erzähle deine Geschichte und die Leute hören es. Und ich bete dafür, dass eure Herzen berührt werden. Lieber lebe ich nur ein paar Jahre und weiß mich von Gott geliebt, als 100 Jahre ohne dieses Wissen und ohne diese Liebe. Es ist nicht wichtig, wie lange du lebst, sondern wie du lebst. Einen Vortrag beendete sie mit: Lebt miteinander in Liebe. Oh, das wünsche ich euch so sehr, uns allen. Gerade die Menschen, die schimpfen und lästern, oh, hab sie noch mehr lieb. Wer hat ihnen so wehgetan? Was du ihnen schenken kannst, ist deine Liebe. Einer 8. Klasse sagte sie folgendes: Lauf draußen nicht ständig mit Kopfhörern rum und schaut nicht ständig in euer Handy. Ihr verpasst das Rauschen der Bäume, das Singen der Vögel. Ihr verpasst einander. Versöhnt euch bitte nach jedem Streit, noch bevor die Nacht anbricht, denn ihr wisst nie, was morgen ist. Das hat mich meine Oma gelehrt. Geh nie im Streit ins Bett, nie, geh nie im Streit ins Bett, wo immer ihr heute noch Streit habt. Vielleicht kannst du heute noch ein gutes Wort loswerden. Und ihre ganz große Bitte an euch: Leg dein kleines Leben in Gottes große, weiche Hände. Und so möchte ich gerne für uns, für euch alle beten. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dass du da bist. Ich bin für dich da, ist nun da. Du siehst unsere Herzen. Du siehst es, was Menschen uns angetan haben. Und du siehst, was dieser Schmerz und diese Verletzung mit uns anrichtet und was wir uns selber und anderen antun. Du siehst es, wie wir flüchten in Fernsehen, in Krimis, in Computerspielen, in Pornografie, in Erfolg, in Süchten. Und deshalb bitten wir dich, segne du unseren Mund, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ein: Ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Mein Leben verändert. Ein: Bitte verzeih mir. Ein: Ich bin so stolz auf dich. Ein: Dankeschön. Ein: Schön, dass es dich gibt. Und Herr, segne unsere Hände und Arme, dass wir Geborgenheit schenken, dass wir einen Arm nehmen können und dass wir uns die Hände zur Versöhnung reichen und dass wir heute noch mit unserem Fingerlein ins Handy die richtige Nummer eintippen mit richtigem Text. Und segne unsere Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast. Und segne unser Herz, dass es dich einlädt und nie wieder gehen lässt. Und für alle, die Jesus noch nicht in ihr Herz eingeladen haben, ein kleines Gebet, das ich mit einem Sterben betete. Lieber Jesus, du kannst jetzt mitbeten. Lieber Jesus, leider ist mein Leben nicht so gelaufen, wie du es geplant hast. Ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass du auf dich genommen hast, all die Liebe, die ich nie brachte. So lade ich dich ein in mein Herz. Füll es aus und liebe mein kleines Herz gesund. Und bleibe bei mir die Tage, die ich habe. Und ich bekenne: Von nun an bist du mein Herr und mein Gott, mein Freund. Und so segne uns und behüte uns der allmächtige Vater, der Vater aller Väter, der Papa aller Papas. Es segne euch Jesus Christus, Herr aller Herren, König der Könige, liebevollster Fußpfleger, der je die Welt betreten hat, genialster Frühstückszubereiter, wunderbarster Armnehmer, Kardiologe aller Kardiologen. Und es segne euch der Heilige Geist, der euch tröstet und euch die Gewissheit gibt und die Stärke, was immer auch kommt und wo immer du bist. Jesus, Jeshua, ist immer für dich da und du bist immer geliebt. Amen. Gott segne euch. Ja? Und ich bin noch eine Weile hier da, kommt gerne her, keine E-Mails, kommt zu mir her, persönlich. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und vergesst euch nicht zu drücken und Liebe auszusprechen. Adele, ciao.
Dankeschön.